Das Hunde vermitteln, das ist nicht der Kern der Problematik. Ja?
Du siehst diese Vereine auch auf den sozialen Medien, die Vermittlungen in Massen betreiben. Da gibt es leider wirklich viele von. Und ich denke, dass solche Vereine unsere Arbeit auch ein Stück weit mit kaputt machen, warum der Auslandstierschutz auch insbesondere hier in Deutschland so verschrien ist. Weil die eben ihre Hunde nicht zurücknehmen. Die landen auch im Tierheim.
Und das ist genau der Punkt, warum wir zum Beispiel auch so starke Auflagen bekommen haben mit den Rücknahmen. Wir müssen das. Wir würden es eh machen, aber wir müssen es auch.
Jassi, komm. Das sind Jaspers Abenteuer. Mein Name ist Christoph Richter und ich erzähle hier vom Leben mit einem Galgo. Hallo, das ist die zweite Folge zum Thema Tierschutzverein im Auslandstierschutz. In Folge 1 ging es um die Einsatzgebiete der drei Vereine, mit denen ich gesprochen habe. Wegrennen, Tierschutz Spanien und TSV Nueva Vida. Wir haben über den § 11 Tierschutzgesetz und die Rolle von Veterinärämtern gesprochen. Und darüber, ob man mit Tierschutz Geld verdienen kann, über Zeitaufwand und Ehrenamt und über die Frage, warum überhaupt Auslandstierschutz. Im zweiten Teil geht es nun darum, wie eine Vermittlung abläuft und was eine Vermittlungsgebühr ist. Es geht um die steigende Zahl von Rückläufern, also Hunden, die von Adoptanten zurückgegeben werden. Wir sprechen darüber, wie sich die Vermittlungsarbeit während der letzten 4 Jahre verändert und wie sich die Situation in Spanien entwickelt hat. Auch in dieser Folge lasse ich den Zusatz e.V. bei den Vereinsnamen weg. Klar ist aber, dass alle drei eingetragene Vereine sind. Wie läuft die Vermittlung eines Hundes aus dem Ausland ab, beziehungsweise aus Spanien? Da ich mich ausschließlich mit der Tierschutzproblematik in Spanien befasse, kann ich auch nichts über Vermittlungsprozesse von Hunden aus Rumänien, Griechenland oder anderen Ländern sagen. Zum Einstieg erst einmal die gesetzlichen Grundlagen zum Transport und der Verbringung nach Deutschland, wie es im Amtsdeutsch heißt. Tierschutzorganisationen benötigen die Erlaubnis nach § 11 Absatz 1 Nummer 5 Alternative 2 Tierschutzgesetz, um Tiere vermitteln zu dürfen. Bei der Einfuhr von Hunden nach Deutschland wird zwischen privatem Reiseverkehr und gewerblichem Handel unterschieden. Die Vermittlung von Hunden im Rahmen des Auslandstierschutzes unterliegt den Bestimmungen für gewerblichen Handel. Das Ministerium für Verbraucherschutz des Landes Brandenburg schreibt dazu, Zitat, in der Regel sind amtstierärztliche Zeugnisse notwendig. Diese können nur bei Vorliegen aller Unterlagen und Untersuchungen ausgestellt werden. Für den gewerblichen Handel ist eine tierschutzrechtliche Zulassung notwendig. Außerdem benötigen Transporteure eine Zulassung für den Transport von Tieren. Hierfür werden unter anderem geeignete Fahrzeuge, Transportmittel und eine ausreichende Sachkunde vorausgesetzt. Zitat Ende. Die grundlegenden Rahmenbedingungen für den Import und die Vermittlung von Hunden aus dem Ausland sind gesetzlich geregelt. Für die Einfuhr von Hunden nach Deutschland gilt Mindestalter 15 Wochen, EU-Heimtierausweis, Mikrochip, wirksamer Tollwutimpfschutz, der im Heimtierausweis dokumentiert sein muss. Das Mindestalter hängt mit der Tollwutimpfung zusammen. Die darf erst ab 12 Wochen durchgeführt werden und braucht 21 Tage bis zum wirksamen Schutz. Das ergibt die 15 Wochen. Thema Listenhunde. Welche Hunderassen erst gar nicht nach Deutschland eingeführt werden dürfen, steht im Gesetz zur Beschränkung des Verbringens und der Einfuhr gefährlicher Hunde in das Inland, kurz Hundeverbringungs- und Einfuhrbeschränkungsgesetz. Mit diesem Gesetz von 2001 wurde eine EU-Richtlinie umgesetzt. Hier sind verbotene Rassen gefährlicher Hunde genannt, mit dem Verweis, dass nach Landesrecht weitere Hunderassen bestimmt werden können. Das heißt, hier kann es auch von Bundesland zu Abweichungen kommen. Dabei geht es um als gefährlich eingestufte Hunderassen oder auch sogenannte Listenhunde. Das Gesetz wird überwacht und es kommt bei der Einfuhr zu Kontrollen an Zollstellen. Liegt ein Verstoß vor, können Hunde eingezogen, unter Quarantäne gesetzt oder sogar euthanasiert werden. Das zuständige Veterinäramt kann nach Ermessen Strafen gegenüber dem Verein verhängen. Gegebenenfalls können auch dem Transporteur und dem Entsender im Ursprungsland Strafen auferlegt werden. Das betrifft aber nur Hunderassen, die zur Einfuhr verboten sind. Darüber hinaus gilt für Hunde- und Katzentransporter auf der Straße ein Leitfaden, der 2017 erarbeitet wurde. Hintergrund ist die wachsende Problematik von illegalem Handel mit Hunden und Katzen. Es greift das Tierschutztransportrecht und es gibt Regelungen zur Qualifikation der Personen, die während des Transports mit den Tieren umgehen müssen. Die Transportpapiere müssen beinhalten: Herkunft und Eigentümer der Tiere, Versandort, Tag und Uhrzeit des Beginns der Beförderung, vorgesehener Bestimmungsort, voraussichtliche Dauer der geplanten Beförderung. Außerdem müssen klar verständliche Fütterungs- und Tränkanweisungen an Bord sein. Allgemeine Bedingungen für den Transport von Tieren sind zu beachten, genauso wie die Transportfähigkeit. Diese muss in den letzten 48 Stunden vor Versand tierärztlich bestätigt und dokumentiert werden. Anforderungen zum Transportmittel und Transportbehälter sind geregelt und vieles mehr. Eine amtstierärztliche Bescheinigung über die Erfüllung sämtlicher Vorgaben muss mitgeführt werden. Ein Hund, der ins europäische Ausland vermittelt wird, muss vor seiner Ausreise im Traces-System angemeldet werden. Traces ist eine Online-Plattform, über die jeder Tiertransport in die EU, aus der EU oder auch innerhalb der EU erfasst werden muss. Das System dient der lückenlosen Rückverfolgung aller Verbringungen von Tieren, tierischen Erzeugnissen, Lebens- und Futtermitteln nicht-tierischen Ursprungs und Pflanzen. Der Entsender, also in unserem Fall das Tierheim, meldet den Transport im Traces-System an. Die Meldung geht zum zuständigen Veterinäramt des Empfängers, also der Pflege- oder Endstelle. Die Daten sind für die Veterinärämter gespeichert. Die Ämter sind verpflichtet, nach Ankunft der Hunde zu kontrollieren, dass alle Daten stimmen. Das deutsche Tierschutzgesetz und die Tierschutzhundeverordnung regeln den Transport von Tieren nicht konkret. Allerdings greifen auch diese Verordnungen, da ein Transporteur während des Transports als Halter einzustufen ist und somit die allgemeinen Tierhalterpflichten hat. Hunde und Katzen ohne gültigen Tollwutimpfschutz dürfen seit dem 31. Dezember 2014 generell nicht mehr nach Deutschland verbracht werden. Das gilt auch für den privaten Reiseverkehr. Stichwort Kastration. Die meisten Hunde werden vor ihrer Ausreise kastriert, wenn sie ein Mindestalter erreicht haben. Das ist allerdings keine gesetzliche Vorgabe oder Voraussetzung für ihre Einreise nach Deutschland. Vielmehr entscheiden das die Tierschutzorganisationen im Herkunftsland. Kastrationen sind oft notwendig, da die Hunde in gemischten Gruppen zusammenleben. Die TierschützerInnen wollen dadurch einer unkontrollierten Vermehrung der Tiere vorbeugen. In Spanien ist die unkontrollierte Vermehrung von Jagdhunden durch die Jäger eine Ursache für die Überfüllung der Tierheime. Aber es soll auch verhindert werden, dass die unkontrollierte Vermehrung im Ausland weitergeht. Trotz der Tatsache, dass es keine gesetzliche Vorschrift zur Kastration gibt, verlangen einige Veterinärämter von den Vereinen, zu gewährleisten, dass sich eingeführte Hunde nicht vermehren, was de facto nur über eine Kastration zu erreichen ist. Das heißt also, dass etliche Vereine ausnahmslos kastrierte Hunde nach Deutschland vermitteln. Gibt es Nachkontrollen durch die Veterinärämter? Planmäßige Nachkontrollen durch Veterinär- oder Ordnungsämter, die sich auf die geeignete Unterbringung von Hunden beziehen, gibt es nicht. Die Veterinärämter sind aber verpflichtet, die in Traces angegebenen Daten nach Ankunft der Tiere zu überprüfen. Wenn Hunde an Pflegestellen gehen, fragen die Veterinärämter auch gerne mal nach, was die Pflegestelle qualifiziert oder gehen der Vermutung nach, dass eine Pflege- oder Endstelle zu viele Hunde hat. Die Häufigkeit dieser Kontrollen schwankt in den verschiedenen Landkreisen. Die Vereine sind an ihre Satzungen und die Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz gebunden. Da die Veterinärämter die Satzungen genehmigen müssen, können sie auch festlegen, wie die Vereine den Vermittlungsprozess durchführen müssen. So viel also zu den Rahmenbedingungen für eine Vermittlung im Auslandstierschutz. Eine seriöse Vermittlung ist transparent und folgt einem klaren Ablauf. Manche Vereine arbeiten mit Flugpaten. Das heißt, wenn die Einfuhr von Hunden über den Landweg ausgeschlossen ist, wie zum Beispiel von Mallorca aus, dann suchen Vereine nach geeigneten Flugpaten. Das können Menschen sein, die im Herkunftsland Urlaub machen und auf ihrem Rückflug ein weiteres, in Anführungszeichen, Gepäckstück mitnehmen. Sich also als Begleitperson für einen Hund anmelden. Sie übernehmen den Hund dann in einer geeigneten Transportbox am Flughafen, bekommen gegebenenfalls noch Unterstützung beim Check-in. Nach der Landung nehmen die Flugpaten den Hund lediglich in Empfang und bringen ihn durch den Zoll. Danach übergeben sie das Tier an vom Verein geschickte Abholer. Und das war's. Leider haben immer mehr Fluggesellschaften die Mitnahme von Transportboxen mit Hunden im Frachtraum eingestellt. In Absprache mit der Fluggesellschaft dürfen kleinere Tiere noch in der Kabine mitgenommen werden, aber die Ausfuhr von Tierschutzhunden mittels Flugpaten hat leider stark abgenommen. Die meisten Hunde kommen über die Straße mit speziell dafür ausgerüsteten Transportern. Doch bevor ein Hund die Reise in sein neues Leben antreten kann, muss erst noch einiges passieren. Nach der Aufnahme in einem Tierheim erfolgen Gesundheitschecks und gegebenenfalls nötige Behandlungen. Verletzte Tiere müssen oft auch erst kostspielig operiert werden und verbringen die gesamte Heilungsphase in der Krankenstation eines Tierheims. Viele Hunde müssen erst aufgepäppelt werden, um überhaupt reisefähig zu sein. Ist ein Hund bereit für die Vermittlung, startet der Prozess. Auf der Suche nach einer Pflegestelle oder sogar der passenden Familie stellen die Vereine die Hunde in den sozialen Medien und auf ihren Webseiten vor. Neben Infos wie Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand versuchen die Vereine auch, die Hunde möglichst genau zu beschreiben und ihr Wesen einzuschätzen. Dass das nicht immer leicht ist, liegt auf der Hand. Oft ist zur Vorgeschichte eines Tieres wenig bis gar nichts bekannt und die Hunde verhalten sich im Tierheim meist anders als in einem familiären Umfeld. Der Stress in einem Tierheim mit 500 bis 600 Hunden ist enorm hoch, aber auch in wesentlich kleineren Tierheimen befinden sich die Hunde in einer besonderen Situation. Trotzdem gelingt es, grundlegende Wesenszüge zu erkennen und manchmal arbeiten auch erfahrene TrainerInnen in den Tierheimen mit den Hunden, die Tiere sehr gut im Verhalten und der Entwicklung einschätzen können. Finden sich Interessenten für einen Hund, füllen diese einen Selbstauskunftsbogen aus, in dem möglichst genau erfasst werden soll, ob Mensch und Hund zusammenpassen. Wird eine Anfrage positiv bewertet, ist eine Vorkontrolle der nächste Schritt. Der Verein schickt eine erfahrene Vertrauensperson zu den Interessenten nach Hause. Aber auch hier gibt es wieder große Unterschiede zwischen einzelnen Vereinen, je nachdem, was das zuständige Veterinäramt festgelegt hat. Es kann sein, dass die Person nicht besonders qualifiziert sein muss. Es kann aber auch sein, dass das Veterinäramt verlangt, dass Vorkontrollen nur von Personen mit Sachkundenachweis nach § 11 durchgeführt werden dürfen. Bei einer Vorkontrolle wird geschaut, ob die Wohnsituation für den jeweiligen Hund passt, also wie viele Treppen gibt es, ist ein Gartenhund sicher eingezäunt, sind die Fußbodenbelege vielleicht ungeeignet und so weiter. Außerdem findet bei einem Vorbesuch immer auch eine Beratung statt. Über Dinge wie Rassebesonderheiten, die richtige Sicherung, Mittelmeerkrankheiten, geeignetes Futter und so weiter wird aufgeklärt. Informationen zum Tierschutz und der Herkunft eines Hundes werden weitergegeben und individuelle Fragen zum Hund beantwortet. Gibt es eine Pflegestelle oder sogar schon das passende Zuhause, wird für den Hund ein Platz in einem Trapo gebucht und er wird im Traces-System angemeldet. Das Tier wird noch einmal abschließend tierärztlich untersucht und als reisefähig eingestuft, wenn dem so ist. Und dann geht die Reise los. Die Trapos fahren vorher festgelegte Orte in Deutschland an. Sicherheitsgeschirre und Halsbänder werden angelegt und die Hunde werden bestenfalls auf einem gesicherten Gelände nacheinander entladen. Pflegestellen und Adoptanten holen ihre Schützlinge am Trapo ab. Und dann geht es von da meist nochmal im PKW ein gutes Stück weiter. Auf der Pflegestelle angekommen, beginnt die Eingewöhnung des Hundes. Das läuft von Tier zu Tier sehr individuell ab. Manchmal ist ein Hund nur wenige Wochen, manchmal aber auch einige Monate auf einer Pflegestelle. Und manchmal bleibt ein Hund auch gleich da. Für den Hund ist das natürlich gut. Die Vereine verlieren dadurch aber oftmals Pflegestellen und es ist gar nicht so leicht, Menschen zu finden, die zeitweise einen Pflegi aufnehmen können und wollen. Aber gerade erfahrene Pflegestellen können den Hunden zu einem guten Start ins neue Leben verhelfen. Denn zum einen lernen die Hunde die meisten Herausforderungen, die im Zusammenleben mit Menschen in einem Haushalt auf sie zukommen, bereits auf ihrer Pflegestelle. Und zum anderen können die Hunde noch einmal besser eingeschätzt und beschrieben werden, wenn sie den Tierheimalltag hinter sich gelassen haben und sich schon etwas an die neuen Umstände gewöhnen konnten. All das erhöht ihre Vermittlungschancen. Fällt der Vorbesuch bei potenziellen Adoptanten positiv aus, vereinbart der Verein einen Termin zur Übernahme des Hundes. Dafür müssen Adoptanten manchmal auch mehrere hundert Kilometer fahren, um den Hund von einer Pflegestelle abzuholen. Bei der Übernahme wird dann der Adoptionsvertrag unterschrieben und die Schutzgebühr für das Tier bezahlt. In den meisten Fällen beginnt hier für einen Hund das beste Leben, fernab von dem, das er in Spanien hinter sich gelassen hat. Aber was ist, wenn es nach kurzer Zeit Probleme gibt? Wenn Adoptanten aus welchen Gründen auch immer einen Hund nicht behalten möchten oder können? Das Thema Rückläufer kennen die meisten Vereine.
Thomas unterstützt mich in allem, was ich mache. Wir sind für die sogenannten Rückläufer zuständig.
Gugu vom Tierschutz Spanien.
Unser Team arbeitet Hand in Hand, jeder hat aber so seine Aufgabenbereiche. Und da mischt auch keiner mit. Das ist einfach ganz, ganz arg wichtig. Wenn Hunde also vermittelt werden, dann hoffen wir immer, dass wir Interessenten und Adoptanten finden, die sich das wirklich auf Zeit, vielleicht sogar bis zum Lebensende vorstellen können, dieses Tier zu begleiten. Man steckt nicht in seinem Leben in der Zukunft drinne und natürlich gibt es auch mal Zeiten oder Umstände, die ein Leben so auf den Kopf stellen, dass man es nicht mehr machen kann. Und dann werden diese Tiere zurückgegeben, was für uns schwer ist, muss ich wirklich sagen, schwer. Also egal wie, ich vergleiche es immer so mit meiner Familie. Wenn ich ein Kind ein Leben schenke, dann habe ich es zu halten oder zu haben in guten und in schwierigen Zeiten. Und so ist es auch mit dem Hund. Und die Möglichkeit der Abgabe nehmen immer mehr Menschen in Anspruch. Was ich sehr, sehr schade finde, ist einfach, dass sie sich mit dem Gedanken abfinden, ich ziehe jetzt um, ich kann keine Wohnung mit Tieren mehr haben oder halten und dann gebe ich das Tier ab, ohne nachzudenken, was sie eigentlich diesem Tier antun. Auf ihr Zutun ist das Tier damals gekommen und ich muss in meinem ganzen Leben so vorausschauend überlegen und arbeiten, dass ich auch so eine Situation, dass ich das gar nicht so weit kommen lasse. Vielleicht habe ich leicht reden, ich weiß es nicht. Die Anzahl der sogenannten Rückläufer nimmt jährlich zu. Entweder waren wir sehr verwöhnt oder wir haben im Vorhinein schon ziemlich viele Ausschlusskriterien verfolgt. Ich habe hier jetzt gerade zwei Hunde, die abgegeben wurden. Der eine nach 4 Monaten, die Hündin nach 9 Monaten. Beides Mal wurde Krankheit gesagt, aber ich denke, jeder hat eine Familie. Und wir fragen ja auch im Vorfeld ab, was ist denn eigentlich, wenn es jetzt zum Worst Case kommt, wenn der Notfall eintritt und die Person, die das Tier adoptiert hat, das Tier nicht mehr halten kann. Wer übernimmt denn dann die Aufgabe? Und überall schreiben sie dann die Familienangehörigen rein. Und genau bei diesen 2 Hunden war niemand da von den Familienangehörigen. Die waren auch genannt. Ne? Und du siehst es, du hast den Jasper. Ich habe hier viele Hunde direkt aus Spanien. Die habe ich mir so hergezogen und so in die Familie integriert, wie ich das wollte. Jetzt habe ich 2 Hunde, die kommen von Familien zurück und die wurden anderweitig, wurden die erzogen. Und die sind so erzogen, dass ich wirklich große Schwierigkeiten habe. Und jetzt gehst du runter. Schluss. So große Schwierigkeiten haben, sich hier in die Gruppe einzufügen, beziehungsweise ich momentan wirklich den Weg finden muss, wie ich denen jetzt etwas sage, dass sie wissen, was ich gerne haben möchte. Er ist 4 Monate erzogen worden in irgendeiner Art und Weise. Er hat sein Päckchen zu tragen und die Dame ist genauso. Die sind nicht mehr so einfach und nicht mehr so leicht führend wie jetzt die Hunde, die ich direkt aus Spanien hole. Und wir haben da echt unsere große Not. Wir haben nämlich jetzt gerade auch noch eine Beschlagnahmung, kommt leider auch noch in Deutschland vor, wo wir auch noch 2 Hunde zurückbekommen. Und diese Hunde können ja in kein Tierheim. Die Hunde kannst du auch nicht irgendwo hingeben, weil du weißt ja auch gar nicht, wie die denken. Und das ist gerade eine Riesenherausforderung. Ja?
Da seid ihr als Verein verpflichtet, die zurückzunehmen?
Steht bei uns im Vertrag drin. Also wir nehmen grundsätzlich alle unsere Tiere zurück. Die werden auch nicht von anderen Organisationen übernommen oder ins Tierheim gebracht, sondern wenn eine Rückgabe ansteht und es steht im Vertrag drin, dann muss das über den Tierschutz Spanien laufen. Natürlich ist es so, dass ich nicht gleich sagen kann, wenn heute die Rückgabe erfolgen soll oder es heißt, der Hund soll zurückkommen, dass ich von heute auf morgen einen Platz finde. Das geht nicht, weil wir das alle privat und ehrenamtlich machen. Aber Thomas und ich, wir setzen alles dran, dass es so zeitnah wie möglich geht. Denn wenn jemand sagt, er möchte sein Tier abgeben, dann hat dieses Tier, egal ob der Mensch wüst oder teilnahmslos ist, der Hund hat große Not da drin, weil der nicht mehr so gehalten wird, wie wir uns das eigentlich wünschen. Weil die Menschen haben abgeschlossen. Die wollen das Tier so schnell wie möglich von hinten sehen. Ne? Und ich möchte es denen ja auch nicht zumuten. Und was ich sehr traurig finde, und ich glaube, es geht vielen Tierschützern in Organisationen so, dass die Menschen, die den Hund abgeben, dass die nie sagen, den Grund, warum sie ihn wirklich abgeben. Also die schieben ihr eigenes Leid vor, was weiß ich, sie müssen umziehen oder sie sind krank. Aber was der Hund für Macken hat, das kommt erst immer hier bei uns raus. Und deshalb nehmen wir die Hunde privat, Thomas oder ich, zurück, weil wir sagen, wir müssen uns ein Bild machen. Wenn wir den Hund gleich so weitervermitteln würden, entweder würde er weglaufen Also es ist unheimlich risikobehaftet. Deshalb kommen die Hunde hierher und dann werden sie halt versucht wieder in die Spur zu bringen und zu vermitteln. Das ist die Hauptarbeit von uns momentan.
Und so eine Beschlagnahmung, was muss ich mir darunter vorstellen? Das ist ja ein Sonderfall. Es ist ja keine freiwillige Rückgabe, sondern da ist ein Veterinärsamt dazwischen. Wenn so ein Amt an die Vereinstür klopft und sagt, wir haben Hunde von euch in der Beschlagnahmung, ihr müsst jetzt agieren. Wie sieht es da aus?
Also beim Veterinärsamt, da haben wir auch grundsätzlich 4 bis 6 Wochen Zeit. Das geht nicht so schnell. Also wenn die Hunde dort abgeholt werden, dann ist es Beschlagnahmung oder in Obhutnahme, nennt man das. Beschlagnahmung heißt, dann muss der Impfpass und alle Papiere mitgegeben werden. Bei in Obhutnahme heißt, es wird geprüft, ob derjenige, der die Hunde gehalten hat, ob er in der Lage ist, die Hunde auch weiterhin zu halten. Es ist nicht rechtlich festgelegt, dass er die Hunde abgeben muss. Man versucht im einvernehmlichen Verständnis zu sagen, würdest du die Hunde auch abgeben, wenn wir dich darum bitten. In dem letzteren Fall ist es eine In-Obhutnahme und uns gehören 2 Hunde, die sind jetzt vor 4 Wochen abgeholt worden, weil die Zustände, in denen die Hunde gelebt haben, fürs Veterinärsamt nicht mehr tragbar waren. Wir versuchen natürlich jetzt für die Tiere eine geeignete Pflegestelle zu finden. Das sind ältere Tiere und wir wollen die schon mal gar nicht trennen. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich muss mit dem Amtsveterinär nochmal telefonieren. Der hat mir jetzt geschrieben und wollte die ganzen Verträge haben. Ich muss mich ja legitimieren, dass die Hunde mir gehören oder beziehungsweise über uns gegangen sind. Aber es gibt ja immer einen Passus im Vertrag, wenn eine Behörde tätig wird, dann hebelt es den Vertrag etwas aus. Dann ist das Eigentum grundsätzlich bei mir. Der Amtsveterinär kann jetzt sagen, das bleibt jetzt in dem Tierheim, dort wo ich es abgegeben habe. Und das Tierheim, in dem jetzt unsere Hunde sitzen, das hat den Thomas kontaktiert, gleich nach der Übernahme. Und jetzt sind wir halt momentan dran, eine gute Pflegestelle zu finden und auch zu schauen, wie das dann überhaupt mit der Besitzerin weitergeht oder mit der Eigentümerin.
Wie ist es bei euch? Kerstin vom TSV Nueva wieder.
Rückläufer wird ein größeres Thema, das haben wir also auch schon festgestellt, weil die Erwartungshaltung der Menschen einfach wahnsinnig groß ist.
Inwiefern? Hast du Beispiele?
Ja, der Hund muss funktionieren. Und das sind eigentlich immer schon so Sachen, die versucht man im Vorfeld irgendwo abzuwiegeln. Wenn mir jemand sagt, ich habe keine Erwartungshaltung, hat er eigentlich schon den Punkt, dass wir weitersprechen. Wenn man mir sagt, was er für eine Erwartungshaltung an den Hund hat, kann ich das Gespräch eigentlich an der Stelle abbrechen, weil man darf keine Erwartungen haben. Wenn man einen Hund aus zweiter Hand aufnimmt, wo wir ja selber gar nicht wissen, was bringt der eigentlich alles für Probleme mit, weil natürlich ist ein funktionierter Hund im Rudel, im Hunderudel, wo er sich sicher fühlt, ganz anders als hier in Deutschland, wo er das erste Mal in einer Wohnung ist, wo er auf Menschen trifft, mit denen er 24/7 auf einmal zusammenleben muss. Und das ist dann auch nochmal anders von der Pflegestelle zur Endstelle, weil die Menschen einfach ganz unterschiedlich ticken und die Hunde sich darauf einstellen. Von daher darf man keine Erwartungshaltung haben. Also ich bin eigentlich schon so weit, dass ich sage, wenn mir jemand sagt, er hat die und die Erwartung an den Hund, dass ich dann versuche, das abzubrechen. Also da müssen die mich schon ganz schön weit überzeugen, dass wir das Gespräch weiterführen. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir nicht ganz so viele Rückläufe haben, aber vielleicht ist es auch ein Grund, wenn wir nicht ganz so viele Vermittlungen haben.
Die Quote steigt ja dann natürlich, wenn du mehr Vermittlungen hast, ja. Kommen zwangsläufig auch mehr Hunde zurück. Also da sollte man nicht falsche Schlüsse ziehen und sagen, na guck mal, bei Verein XY gibt es aber viele Rückläufer. Ja, dann immer danach fragen, wie viel Vermittlung gibt es denn da?
Ja, und wie gesagt, wir können alle nicht hinter den Kopf der Menschen gucken.
Hast du aber eine Idee, warum die Rückgabe von Hunden in letzter Zeit so zugenommen haben könnte?
Man muss unheimlich viel Zeit für einen Hund aufbringen. Man muss Geld haben für einen Hund heutzutage. Also ich glaube, das unterschätzen halt auch viele. Da geht man dann schon ziemlich ins Intime rein, was viele dann auch gar nicht so richtig verstehen, wenn man einfach mal sagt, wisst ihr, was ein Hund kostet? Also wir haben mittlerweile Informationsbögen, was kostet ein Hund? Was kostet ein Hund in der Anschaffung? Was kostet ein Hund im Laufe eines Hundelebens? Was kostet ein Hund danach noch, wenn er geht?
Das ist sehr elementar, gerade jetzt, wo die Tierarztkosten eben auch wirklich signifikant gestiegen sind.
Genau.
Das sind ja nicht zu unterschätzende Faktoren. Selbst wenn der Hund gesund ist und trotzdem mal irgendwie, ne, was Größeres hat, kann Richtig. Ja immer mal was sein.
Richtig. Und da sind wir wieder beim Auslandstierschutz und bei der Aufklärung. Wir reden hier von Hunden, die jedes Jahr was brauchen. Also nicht nur eine Impfung, sie können Mittelmeerkrankheiten mitbringen. Das wird viel zu wenig immer erwähnt und das kostet auch Geld. Und da läppert sich eins zum anderen. Wenn ich nur die Galgos nehme, die kann man ja nicht den ganzen Winter ohne Kleidung laufen lassen. Funktioniert nicht.
Was heißt da Winter? Das geht ja im Herbst schon los. Die Schallgrenze ist bei uns 10 Grad.
Richtig, die kenne ich bei meinem kleinen Terrier ja auch. Also 10 Grad muss ein Mantel an.
Ja.
Das sind alles Kosten. Und das machen sich, glaube ich, viele gar nicht bewusst. Und es wird wahrscheinlich nie ein offizieller Rückgaberund sein, aber ich glaube auch, dass es die Kosten teilweise sind und das Hunde machen einfach auch viel Arbeit.
Es ist halt auch schneller gesagt, der Hund muss zurück, als sich zu sagen, okay, ich beiß mich da jetzt durch eine Problematik oder was auch immer.
Und genau. Also sagen wir es mal so, auch das hat wieder mit Geld zu tun, weil eine Problematik zu beheben, ist eigentlich nur von Profis zu gewährleisten, oftmals. Alleine schafft man es nicht.
Ja, man ist ja Laie in den meisten Fällen.
Man ist Laie in den meisten Fällen. Es ist jetzt nicht das Sitzplatzbleib, was das Problem macht, sondern es sind oftmals Verhaltensstörungen, also die Hunde einfach mitbringen. Die können nicht alleine bleiben, weil sie es nie gelernt haben. So, dafür brauche ich jemanden, der weiß, wie es geht. Und das kostet Geld.
Ja.
Da gehe ich nicht ins Gruppentraining, sondern da brauche ich jemanden, der hierher kommt.
Und ich finde, es kostet auch zu Recht Geld und man geht zu Recht auch zu professionellen Leuten mit Erfahrung. Und selbst da die richtigen zu finden, ist ja auch nicht immer einfach.
Ist auch nicht ganz einfach, da gebe ich dir recht.
Aber man kann halt da auch viel falsch machen und viel auch versauen. Ne?
Richtig, genau.
Deswegen finde ich auch das wichtig, das zu tun. Man liest halt oft in den sozialen Medien, wenn es darum geht, wenn ein Verein sich wirklich auch hinstellt und offen kommuniziert, wir haben jetzt wieder Rückläufer, wir suchen neu und so. Das ist ja schon auch so eine Entscheidung, sollen wir das überhaupt offiziell machen? Weil wir wissen ja schon, was jetzt wieder kommt. Warum habt ihr denn nicht? Warum habt ihr den Hund so schlecht beschrieben? Wie könnt ihr den Hund nur an solche Leute geben und sowas? Und das, finde ich, muss man auch mal sagen, dass, wie du ja auch gesagt hast, und ich habe das von allen gehört, mit denen ich gesprochen habe, wir können den Leuten nur bis vor den Kopf gucken. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass es nicht daran liegt, in vielen Fällen, man kann jetzt natürlich nicht für alle Vereine sprechen, aber in den Fällen, die ich kenne, dass es nicht daran liegt, dass eine Beschreibung unzureichend war oder so. Ganz im Gegenteil.
Wir hauen immer unheimlich viele Informationszettel mit raus, die einfach Bestandteil von Fragebögen werden. Also wenn die sich die nicht angucken, kann ich es auch nicht ändern. Aber ich spreche halt auch unheimlich viel im Vorfeld immer schon an und ja, die wollen den Hund dann haben, das ist mir völlig klar. Und es werden auch Lügengeschichten aufgetischt, das ist ganz normal. Da werden wir auch nie wegkommen, nie, wenn wir davon wegkommen. Aber es ist so mittlerweile, glaube ich, so ein Teil unserer Gesellschaft, dass man sich nicht mehr Mühe geben muss. Das merkt man in so vielen Bereichen. Also wir sind so eine Wegwerfgesellschaft und das passt eigentlich auch. Hört sich jetzt ein bisschen hart an, das passt aber auch auf die Hundevermittlungen. So nach dem Mund, oh, das ist mir alles viel zu anstrengend. Das hat mir ja gar keiner gesagt, dass es so anstrengend ist. Und dass das jetzt ein Jahr dauert, bis der Hund hier alleine bleiben kann. Nee, also das mache ich nicht mit. So, weg. Und das ist so einfach.
Ja.
Es ist wirklich einfach.
Es ist halt auch einfach, einen Hund zu kaufen, zu adoptieren. Also zu adoptieren ja noch weniger fast, aber zu kaufen, also einen Hund haben zu dürfen, das meine ich eigentlich.
Ja,
ne?
Ja, klar. Es ist sehr einfach, an einen Hund zu kommen. Ich würde mir wünschen, dass die Hindernisse wesentlich größer sind. Und du hast jetzt wahrscheinlich das Glück gehabt, dass du ganz, ganz doll verantwortungsvolle Vereine hast, die du jetzt hier interviewst, die ihre Arbeit...
Ich weiß nicht, wie ich zu denen gekommen bin.
Ja, es ist tatsächlich... Aus gutem Grund. Aber ja. Es gibt halt... Und das muss man ehrlicherweise sagen. Und du siehst diese Vereine auch auf den sozialen Medien, die Vermittlungen in Massen betreiben, die 100 Hunde auf ihren Seiten zu stehen haben, die sie gerne vermitteln wollen hier in Deutschland und die sie auch vermittelt bekommen. Und ich kenne auch einen Verein, dessen Namen ich natürlich hier nicht sagen werde, mit der ich persönlich im Kontakt war, wo der Kontakt relativ schnell abgebrochen ist, weil ich dachte, nee, so möchtest du nicht arbeiten. Die machen ihr Geld mit den Vermittlungen. Die setzen darauf, so viel wie möglich Hunde hier zu vermitteln, damit sie genug Geld haben, was in Spanien ankommt, was ja auch gut ist, aber das kann es nicht sein. Und davon gibt es jede Menge. Und wenn ich so vermitteln würde, dann habe ich auch viele Rückläufer. Weil die Hunde, die kommen an und sind innerhalb von einer Woche vermittelt. Das.
Ja, aber die gibt es auch, ne?
Da gibt es leider wirklich viele von. Und ich denke, dass solche Vereine unsere Arbeit auch ein Stück weit mit kaputt machen, warum der Auslandstierschutz auch insbesondere hier in Deutschland so verschrien ist. Weil die eben ihre Hunde nicht zurücknehmen. Die landen auch im Tierheim. Ist nicht richtig.
Und das ist genau der Punkt, warum wir zum Beispiel vom Veterinäramt auch so starke Auflagen bekommen haben, mit den Rücknahmen zum Beispiel. Das ist nämlich auch nicht selbstverständlich und das war in den alten Elbern auch nicht so, dass die Vereine die Hunde unbedingt zurücknehmen mussten und auf Lebzeit dafür verantwortlich waren quasi. Wir müssen das. Wir würden es eh machen, aber wir müssen es auch. Das heißt, wenn jetzt eine Adoption schief geht, dann ist zum einen der Adoptant dazu verpflichtet, vertraglich, das haben wir da reingeschrieben, sich an uns zu wenden und nicht den Hund irgendwo hinzubringen. Und wir sind genauso verpflichtet, den Hund zurückzunehmen.
Was ist aber, wenn ihr einen Hund gerne aus einer Adoption, die fehlgelaufen ist, zurückholen wollen würdet?
Der Herr Richter stellt die richtigen Fragen. Richtig Ort. Ist nicht möglich.
Ist fast das nicht möglich.
Außer es ist eine grobe Verletzung gegen das Tierschutzgesetz. Ja. Auch da muss es aber über die Ämter laufen. Also wir sind nicht in der Lage hinzufahren und zu sagen, so Tür auf, Hund raus. Wir wissen, du hast.
Wir hatten den Fall tatsächlich so krass noch nicht, dass wir mit Veterinäramt, Polizei oder sonst was kommen mussten. Bisher gab es einen einzigen Fall, wo wir einen Hund wieder rausgeholt haben, der woanders hin ist, wo es echt schwierig war, wo wir es aber hingekriegt haben. Aber eigentlich verkauft ist verkauft.
Ja. Das ist genau der Knackpunkt. In unserem Vertrag zum Beispiel steht Adoption eines Hundes. Der Hund bleibt aber Eigentum des Vereins.
Das steht im Vertrag drin und das hätten die Tierschutzvereine gerne, aber es ist nicht haltbar.
Genau. Rechtlich nicht haltbar.
Also das ist eben auch die Erfahrung, die wir gemacht haben, was wir bisher gehört haben. Das kannst du reinschreiben.
Um
es ist rechtlich nicht gültig.
Es ist ein Kaufvertrag und wenn der zustande gekommen ist, hast du als Verkäufer kein Recht mehr auf Rückgabe.
Liegt es auch daran, dass ein Hund letzten Endes vor Gesetz einfach
eine Sache ist?
Ja.
Also das ist wie, du verkaufst einen Gegenstand und der ist damit verkauft. Ja. Ob da jetzt im Vertrag steht, adoptiert und der gehört noch uns und wenn irgendwas ist, haben wir das Recht, den Hund rauszuholen. Das Recht hast du eigentlich als Verein nicht.
Ja. Was halt der Unterschied ist zwischen Sache dann noch, ist, dass eben Tiere über das Tierschutzgesetz schon abgedeckt sind und auch geschützt sind. Aber Nina und ich dürfen nicht selber entscheiden, wir möchten den Hund da rausholen. Wir müssten es über Ämter, Polizei, Ordnungsamt, die sagen,
also entscheiden müssen. Könnt ihr es schon, aber ihr könnt es nicht vollziehen.
Ja. Genau.
Ja. Das und es ist ja unheimlich schwierig, weil das Tierschutzgesetz ist ja auch sehr, sehr schwammig gehalten nach wie vor.
Tatsächlich.
Was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, und gerade in der Familie. Solange der Hund Wasser und Futter bekommt und irgendwie ein- oder zweimal am Tag vor die Tür kommt, wenn überhaupt. Das ist auch sehr schwammig formuliert, sag ich mal auf Hessisch. Ja.
Und auch da die Hundeverordnung, die ja sehr propagiert wurde als Verbesserung, ist alles sehr vage formuliert, sodass du eigentlich nicht einen exakten Punkt hast, wo du sagen kannst, so, und du verstößt genau gegen das. Also es gibt ja da sehr viele Kurven, die man da noch schieben kann.
Ja.
Ja, wir haben viele Pflichten, nicht viele Rechte, um es auf den Punkt zu bringen. Mhm.
Bei der Adoption eines Hundes wird kein Kaufpreis aufgerufen, sondern eine Vermittlungsgebühr. Wie setzt die sich zusammen? Wofür wird sie verwendet? Und warum ist sie bei verschiedenen Vereinen unterschiedlich hoch? Das haben mir Nina und Julia erzählt.
Die Hunde, die wir vermitteln, müssen ja auch finanziert werden. Also es ist ja nicht so, dass die Vereine vor Ort das für umme machen. Wir zahlen eine Ablöse für den Hund, wir bezahlen den Transport für den Hund. Wir bezahlen dann ja teilweise, wenn die Hunde erstmal auf Pflegestelle kommen, die Unterbringungskosten, die Tierarztkosten, die Futterkosten, die weiß der Teufel Kosten.
Das sind die Kosten, die bei einer Vermittlung entstehen. Dann haben wir ja auch zum Beispiel Hunde, die medizinische Kosten verursachen vor Ort, Italien oder Spanien, die wir mitfinanzieren.
Also das heißt, die verletzt sind, operiert werden müssen etc.
Das sind Akutkosten, aber auch laufende Kosten. Es gibt Hunde, die brauchen laufende Medikamente, Leishmaniose, Allopurinol ist ja ein Thema. oder dann eben auch und zu auf mein Blutbild. Da versuchen wir schon zu unterstützen.
Ihr verkauft ja die Hunde nicht, aber ihr nehmt eine Vermittlungsgebühr. Was deckt diese Gebühr ab?
Also rein rechtlich, da muss ich mal einhaken, verkaufen wir die Hunde.
Ja.
Vom deutschen Recht her und vom Vertragsrecht her, das ist ein Verkauf.
Ja, und die Hunde verkaufen wir, das kann ich ja jetzt einfach sagen, für 100 bis 140 Euro.
Das ist nicht die Schutzgebühr, die Höhe der Schutzgebühr. Aber im Endeffekt ist es das, was ein Verkaufspreis ist.
Das ist im Prinzip genau das, wenn es zum Fall der Fälle kommt und der Hund geht zu uns zurück, weil es vor Ort nicht funktioniert hat. Sind wir verpflichtet, diesen Kaufbetrag auch zurückzubezahlen? Die Vermittlungsgebühr, also der Restbetrag, beinhaltet Transportkosten, geleistete Kosten, die wir vor Ort erbracht haben, Tierarztkosten und so weiter. Das ist Betrag X und dann kommt der Kaufbetrag dazu. Und dieser Kaufbetrag ist eben das Geld, was wir gegebenenfalls zurückbezahlen müssen, wenn der Hund in unseren Besitz wieder übergeht.
Das heißt, das, was ich als Adoptant bezahle, ist ja mir ausgewiesen die Vermittlungsgebühr. Die setzt sich sozusagen aus verschiedenen Sachen zusammen.
Ja.
Okay.
In unserem Vertrag ist das genau aufgelistet. Wir haben das mit einer Anwältin zusammen, die das netterweise für uns geregelt hat, erstellt diesen Vertrag. Es ist ja wirklich ein Vertrag von Parteien. Und da ist es ganz genau aufgelistet, was wie viel kostet und was der Hund an sich als Kaufbetrag dann
und Steuern kostet, die wir auch zahlen müssen.
Mittlerweile, sind wir das erste Jahr im Umsatzsteuerbereich.
Okay. Zu Hause ist mir beim Anhören unseres Interviews aufgefallen, dass wir nicht konkret geklärt haben, wofür der Teil der Vermittlungsgebühr, der sozusagen der Kaufpreis eines Hundes ist, verwendet wird. Ich habe Nina gebeten, mir das in einer kurzen Sprachnachricht nochmal aufzudröseln.
Wir haben ja nicht wirklich einen generellen Verwendungszweck für unsere Schutzgebühr, sondern wir schauen, dass das Konto einigermaßen im Plus ist, dass wir unsere Dauerpflegehunde finanzieren können, da entsprechend Tierarztkosten und so weiter, Futterkosten, je nachdem, finanzieren können, dass wir natürlich, wenn Notfälle entstehen in Italien oder in Spanien, dann einfach fix auch mal sagen, kommen wir hauen jetzt mal ein Taui rüber, damit da die Hundefamilie erstmal erst versorgt ist oder na, irgendwelche total schlimmen Fälle, wo OP-Kosten entstehen. Also wir schieben eigentlich das Geld immer entweder in die Tierarztkasse, Futterkostenkasse unserer Dauer-PS-Hunde oder direkt dann wieder Benjamin Menard, Mastins oder eben auch unsere Italiener. Also es wird halt einfach für alles verwendet, wo es nötig ist.
Am Anfang gab es einen einzigen Fall tatsächlich. Derjenige wollte alles auch wieder haben und da war eben noch kein Anwalt, der uns den Vertrag gemacht hat, sondern da haben wir das ganz auf gut Dünken und auf gut Glauben an die Menschheit gemacht und mussten da auch den vollständigen Betrag zurückzahlen und das war insgesamt eine sehr teure Geschichte für uns, woraufhin wir dann das Gesuch mit der Anwältin halt hatten, die uns das dann wirklich konkret gemacht hat und seitdem sind wir relativ safe.
Das heißt, es ist für euch eine Absicherung, sollte es zu einer Rückgabe kommen, dass ihr zumindest nicht die Kosten, die tatsächlich entstanden sind, vor Ort noch im spanischen oder italienischen Tierheim bezahlt für die Versorgung des Hundes und hier dann an den Adoptanten, der den Hund zurückgibt, dann noch zurückerstatten müsst. Richtig. Also doppelt zahlt.
Das ist ein Doppelverlust.
Ja.
Dann, weil wir kriegen ja die Ablöse von den Tierheimen oder die Transportkosten nicht zurück.
Ja.
Na, die können wir ja nicht sagen, so, als hat nicht geklappt.
Nö, wir bezahlen ja auch Pflegehunde. Ja. Also die sind ja noch gar nicht vermittelt. Wir bezahlen ja immer. Also die Transportkosten und Versorgungs- und Ablösekosten bezahlen wir ja immer. Egal, ob wir in eine Pflegestelle vermitteln, das heißt keine Einnahmen haben, sondern noch mehr Ausgaben oder halt direkt in eine Adoption vermitteln.
Das ist auch das Schwierige an Pflegestellen. So geil das ist vom Vermittlungsprozess her, dass Leute einen Hund besser einschätzen können, kennenlernen können. Eine Pflegestelle ist eigentlich immer drauf, Pflegegeschäft. Immer.
Ja.
Was ist der Unterschied jetzt zwischen einer Pflegestelle und einer Dauerpflegestelle?
Pflegestelle soll nach Möglichkeit ja nur eine Kurzzeitpflegestelle sein, also ein Hund, der weitervermittelt wird.
Bei Dauerpflegestellen ist ganz klar, dass dieser Hund ein dauerhaftes Zuhause hat, von uns finanziert.
Es ist quasi wie eine Adoption?
Ja, es ist eine Adoption, die durch uns abgesichert wird. Es sind Hunde, die sehr krank sind, also die körperlich eingeschränkt sind oder auch so verhaltensauffällig sind, dass sie nicht weitervermittelt werden können oder eben sehr alt sind.
Oder alles
greift
zusammen.
Ja meistens eins ins andere über. Und da ist von vornherein klar, dieser Hund, wenn er aus dem Ausland kommt, muss seinen Platz in Deutschland nicht mehr wechseln. Und die Menschen sind aber da mit den Kosten nicht allein. Das heißt, es ist unser Hund, durch eine Pflegestelle betreut, ein Leben lang und durch uns finanziert.
Wie sichert ihr die Finanzierung für Dauerpflegestellenhunde? Über Patenschaften, weiß ich.
Wir bieten Patenschaften an. Tatsächlich ist es aber so, dass es nicht so oft in Anspruch genommen wird, dass es die Kosten deckt. Und das heißt eben, die Spenden, die nicht zweckgebunden an uns gegeben werden, also manchmal beziffern es ja die Leute oder wünschen sich das eben gern. Es gibt aber auch Spendengelder, die wir kriegen und die Leute sagen, mir wurscht, was ihr damit macht. Und damit werden dann oft die Dauerpflegis auch noch zusätzlich abgedeckt, wenn sie nicht explizit Spenden erhalten. Dauerpflegehunde, das ist ein Fass ohne Boden. Also es ist wirklich ein Fass ohne Boden. Kosten, wir haben aktuell wie viele Dauerpflegehunde? Nicht viele, trotzdem explodieren die Kosten halt. Genau, drei. Trotzdem explodieren die Kosten halt wahnsinnig. Also die Hunde werden ja nicht jünger. Ja, die werden ja auch nicht gesünder. Das sind ja Hunde, die aus gutem Grund irgendwo sind. Und das heißt, es kommen immer mehr Kosten und die Spenden- und Patenbereitschaft lässt halt wirklich nach.
Warum macht man dann sowas wie eine Dauerpflegestelle für einen Hund?
Weil es für die Hunde einfach eine wahnsinnige Chance auf ein normales Leben ist.
Weil die sonst gar keine haben.
Adoptionschancen null. Gen null. Und unsere Partner sind ja auch ehrlich, diese Tierheime, die Hunde sind sicher. Sie sind verwahrt, sie sind versorgt mit allem Lebensnotwendigen. Es gleicht aber keinem zu Hause. Und ich glaube, jeder, der mal krank war, ne, wenn du krank bist, bleibst du zu Hause. Warum? Weil es dir da gut geht, weil du dich wohlfühlst, weil du da ganz anders ankommen kannst, ganz anders genesen kannst, vielleicht auch einfach eine ganz andere Art von Glück hast. Und das wollen wir diesen Hunden, die so krank sind, dass man weiß, das Leben wird enden und dieser Hund wird nicht mehr gesund, einfach ermöglichen, dass sie zu Hause haben. Das klingt so wahnsinnig theatralisch, aber was ist so? Diese Hunde haben vielleicht noch mehr, ich will es immer nicht vergleichen, aber vielleicht noch mehr und zu Hause auf ihre letzten Tage verdient als ein junges, gesundes Püpp. Nehmen wir nochmal Oddi als Beispiel. Oddi hat ja ein bisschen Kreise gezogen auch so, war ja jetzt so ein bisschen publik, kam aus Spanien.
Den habe ich ja selber noch kennengelernt, der hat mich ja...
Ihr wart ja einer der fantastischen Paten.
Hatte 350 Tage im Glück.
Ja.
Und wir haben mit weniger gerechnet tatsächlich. Vom Herz her viel mehr gehofft, vom medizinischen Verstand her schon irgendwie gewusst, okay, das wird nicht ewig gehen. Da hat sich eine phänomenale Dauerpflegestelle aufgetan mit Herz, Verstand und Sachkenntnis. Und bei Oddi sind die Kosten explodiert. Trotzdem, wenn Nina und ich Bilder bekommen haben aus der Dauerpflegestelle, die ja immer gesagt haben, hier im Papa sein Bub und auf der Couch. Und also sich aufopferungsvoll um diesen Hund gekümmert. Ja, der war krank. Ja, der war ein Totgeweihter. Darum geht's nicht.
Der Blick hat sich sofort verändert.
Er hat wieder so, wie der den Danny angehimmelt hat und wie das Fell geglänzt hat. Ich habe teilweise abends da gestanden und habe geflennt. Einfach so aus dem Nix. Nicht für Werbezwecke, sondern so privat vor der Kaffeemaschine.
Guckt ja keiner hin.
Weil es mich einfach so gerührt hat. Ja. Und dafür sind Dauerpflegestellen vollkommen okay. Und in der heutigen Zeit ist es auch vollkommen verständlich, dass Menschen das nicht mehr alleine stemmen können. Und das hat halt jeder Hund verdient, egal wie es ihm geht. Jeder Hund sollte ein Zuhause haben und wenn wir das mitfinanzieren können, dann machen wir das.
Ja, aber wir sind da auch wirklich auf Spenden angewiesen. Ohne geht's nicht. Und wir haben ja uns noch zusätzlich in Spanien bei Mastins verpflichtet. Als die Patan-Geschichte war, haben ja viele, glaube ich, mitgekriegt, haben wir uns verpflichtet, 10 Hunde, die Mastins übernommen hat, mitzufinanzieren. Mit einer Dauerspende monatlich, für uns richtig viel. Wir haben natürlich hochgerechnet, was sie kosten und was sie verursachen und was halt dann auch mitkommt. Und haben uns da auf einen Betrag geeinigt, der monatlich da an den Verein geht, weil die Hunde sind immer noch alle da, fast alle. Das heißt, sie wollen weiter finanziert werden. Und das sind keine einfachen. Das sind halt auch Herdenschutzhunde, es sind Angsthunde, es sind Angstbeißer. Es ist halt nichts, was jetzt irgendwie, wo man sagt, jo,
der geht
der
nächste
läuft.
Woche weg, ja.
Bei der Frage Pflegestelle oder Direktvermittlung gehen die Meinungen auseinander. Es gibt Vereine, die nur über Pflegestellen vermitteln. Andere bieten beide Möglichkeiten und es gibt bestimmt auch Vereine, die ausschließlich direkt an Interessenten vermitteln. Allerdings ist mir keiner bekannt. Ich sehe viele Vorteile in der Vermittlung über eine Pflegestelle. Die Hunde lernen das Leben im Haus oder einer Wohnung zusammen mit Menschen kennen. Oft sind auf den Pflegestellen auch andere Hunde vorhanden, die ihnen bei der Umstellung helfen können. Und je nachdem, wie lange ein Hund auf einer Pflegestelle ist, kann er auch zeigen, welche Charaktereigenschaften in ihm stecken. Es dauert seine Zeit, bis ein Hund sich an die Umstellung gewöhnt hat, den Tierheimalltag hinter sich lassen konnte und hier angekommen ist. Eine Pflegestelle lernt einen Hund im Zusammenleben kennen und kann Verhaltensweisen einschätzen, die sich im Tierheim so nicht zeigen. Das ist für eine erfolgreiche Vermittlung sehr wichtig, denn dadurch erhöhen sich die Chancen, die richtigen Menschen zu finden. Und für Interessenten ist es möglich, einen Hund auf seiner Pflegestelle kennenzulernen, vorab vielleicht auch mehrfach zu treffen. Zu sehen, ob sich der Pflegi mit dem schon vorhandenen Hund versteht und ob sich der Hund auch auf die neuen Menschen einlassen möchte. Das geht bei einer Direktvermittlung nicht. Wenn da die Interessenten nicht vorher zum Beispiel als Volontäre in einem spanischen Tierheim waren und dort einen Hund kennengelernt haben, findet der erste Kontakt zwischen Hund und der neuen Familie bei der Übergabe am Trapo statt. Doch es gibt auch Hunde, für die eine Direktvermittlung die bessere Option ist, weil sie zum Beispiel mit dem Wechsel ihres Zuhauses große Probleme haben. Da kann es sinnvoll sein, sie innerhalb kurzer Zeit nicht mehrfach umziehen lassen zu müssen. Denn die Hunde wissen ja nicht, dass eine Pflegestelle nur ein Zuhause auf Zeit ist.
Neben Adoptanten oder neben erfolgreichen Vermittlungen braucht ihr ja auch immer Pflegestellen.
Ja, Pflegestellen sind total wichtig. Klar ist es ein Aspekt, dass Pflegestellen unterm Strich uns Geld kosten, das dann nicht mehr zur Verfügung ist für andere Projekte. Wenn man den wirtschaftlichen Faktor nimmt, und das muss man halt auch sehen, sind Pflegestellen ein Himmelfahrtskommando. Ich finde Pflegestellen aber sehr, sehr wichtig, denn die Hunde kommen aus Verhältnissen aus dem Ausland, die nicht unserem Leben entsprechen. Sie wohnen in Zwingern, sie kennen das Leben im Haus nicht, dieses ganze Brimborium. Das ist natürlich schön, wenn man eine Pflegestelle hat, die eben im Haus lebt, mit Familienanschluss, vielleicht noch ein paar Rahmenbedingungen hat, die speziell sind, die dann einfach auch einschätzen kann, wie verhält sich der Hund. Und das ist ja für eine Vermittlung auch wichtig. Ganz wichtig ist für viele Menschen, die sagen, würden gerne einen Hund adoptieren, den Hund kennenlernen zu können. Und da ist die Pflegestelle ja auch eine Wahnsinnsmöglichkeit einfach.
Ja, und die Aufgabe einer Pflegestelle ist es halt eben auch, zum einen dabei zu helfen, den Hund in einer gewissen Zeit X, also ich habe auch schon von Pflegestellen gehört, wo der Hund hergekommen ist, aber noch nicht in die Vermittlung gegangen ist, um ihn erstmal vorzubereiten, wenn es jetzt Angsthunde sind zum Beispiel oder so, mit denen erstmal zu arbeiten und die an das Leben im Haus mit einer Familie, mit Familienanschluss erstmal überhaupt gewöhnen zu können.
Das machen wir tatsächlich nicht.
Okay.
Unsere Hunde gehen nicht aus der Publicity raus.
Ja.
Unsere Hunde bleiben da drin und ich finde es auch gut. Ich hatte tatsächlich mit einer Pflegestelle ein Gespräch drüber, warum das so ist. Hunde sind wahnsinnig wandlungsfähige Geschöpfe. Und ich finde es teilweise eine große Chance, wenn sich jemand meldet und es passt dann genau auf den Hund. Ich finde dieses, und das ist meine persönliche Meinung, ich finde dieses ominöse Ankommen lassen ganz schwierig teilweise. Ja, du siehst vielleicht mehr Verhaltensweisen, aber das große Ziel ist ja trotzdem, dass der Hund in einem permanenten Zuhause leben kann. Und wenn er nach einer Woche in Deutschland vielleicht schon sein Zuhause findet, warum soll er dann noch 6 Wochen bleiben? Also das sehe ich so ein bisschen differenziert zu anderen Kollegen, das weiß ich.
Auch für den Hund ist es natürlich viel schwieriger, sich wieder von der Pflegestelle zu lösen in dem Moment, je länger er dort ist. Natürlich gibt es Hunde, ne? Die sind ängstlicher als andere oder kriegen nur über diese Pflegestelle die Chance, überhaupt vermittlungsfähig zu werden.
Genau, auf die habe ich das eher auch bezogen. Ne?
Aber auch die Hunde binden sich ja dann wieder an die Pflegestelle. Das heißt, wenn die aus dieser Pflegestelle rausgehen, kommen die wieder in ein neues Umfeld und packen wahrscheinlich wieder die alten Sachen aus oder neue Sachen. Also es ist halt wirklich ganz, ganz schwierig, da auch pauschal sagen zu können, so und so läuft das. Ne? Und das macht es ja auch so schwierig zu sagen, man arbeitet mit Pflegestellen zusammen in dem Sinn. Weil man kann eben auf Pflegestelle XY nicht Hund Z setzen, sondern vielleicht halt nur X. Und das macht es wirklich nicht leicht. Und viele Pflegestellen arbeiten ja auch mit vielen Vereinen zusammen. Also dass die halt da auch schauen, okay, da ist ein Notarmann, die brauchen jetzt jemanden, dann holen sie halt da einen Hund her.
Aber man kann schon festhalten, Pflegestellen sind enorm wichtig für den Vermittlungsprozess und für die Hunde, für das Herholen der Hunde, für viele potenzielle Adoptantinnen und Adoptanten, die Wert darauf legen, wenn es vielleicht der dritte Hund sein soll oder so, dass die die Chance haben, genau, mit ihrer Gruppe einen Hund auf einer Pflegestelle besuchen zu können und überhaupt erstmal den ersten Eindruck abzuklären, könnte es potenziell denn passen? Du wirst da wahrscheinlich nicht gleich sehen, das wird ein super Team oder so, oder das passt gar nicht, vielleicht schon eher, aber Spielraum ist ja immer, will ich damit nur sagen.
Ja.
Aber ich kann schon nachvollziehen auch, dass das für viele eben wichtig ist, zu checken, für uns ja genauso. Ne? Wir haben ja unsere Lotta als Zweithund auch von der Pflegestelle geholt. Ja, also das kann ich so aus Interessenten- oder Adoptantensicht nachvollziehen, dass das natürlich ein gewisses Gefühl von Sicherheit mitgibt, einen Hund auf einer Pflegestelle kennenzulernen, als jetzt nur über die sozialen Medien kennenzulernen, wie der im Tierheim ist und dann beim Verein anzufragen und zu sagen, hey komm, ich hole den jetzt vom Transporter ab. Du friss oder stirb so ein bisschen.
Die,
ne?
Direktvermittlungen sind natürlich sehr schwierig.
Ja.
Ist ja auch faktisch wirklich schwierig. Ne? Wir haben ein Foto. Wenn wir Glück haben, haben wir vielleicht noch ein Video,
ja,
und eine Beschreibung auf Italienisch, ja, oder auf Spanisch. Na klar, ist es echt schwierig, Direktvermittlungen zu betreiben. Darum machen wir das, was wir machen. Also darum fahren wir ja auch hin und schauen uns die Hunde auch wirklich an.
Ja.
Und es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass wir sowohl im positiven als auch im negativen Sinn einen Hund ganz anders erleben, wenn wir ihn vor Ort live erleben.
Es ist ja auch teilweise den Hunden gegenüber ein bisschen unfair zu sagen, so und genau so musst du bleiben, weil sonst passt du da nicht hin.
Hm.
Wir hatten es ja drüber, dass sie in komplett anderen Bedingungen leben. Also diese Veränderung der Lebenssituation, raus aus der Gruppe, raus aus diesem freien Leben, rein in ein Leben mit sehr viel menschlichem Kontakt, das macht schon was mit den Hunden. Wenn ein Hund sich dann anders verhält, dann haben nicht wir versagt oder die Italiener versagt oder die Spanier versagt. Nee, dann hat der Hund sich einfach verändert. Das ist für Direktadoptanten schon manchmal eine schwierige Kiste, weil sie natürlich mit Vorstellungen da rangehen und soll alles jubidubi heieiei sein. Und da ist eine Pflegestelle als Zwischenstation schon erstmal so ein erster Puffer. Wenn sie denn auch wirklich...
Du willst kompetent sagen, aber es ist
ja,
das falsche Wort.
Genau, kompetent ist das falsche Wort, weil kompetent immer so
negativ,
das klingt so herabwertend ist, ja, für alle Leute, die das echt mit Herz machen, aber die einfach mit gewissen Verhaltensweisen auch umgehen kann und die abpuffern kann.
Wie sucht ihr aus, wer für euch Pflegestelle sein kann und wie wird man bei euch Pflegestelle?
Also erstmal gibt es ja Vorschriften vom Veterinäramt auch, was unsere Pflegestellen sein dürfen und was nicht. Es gibt zum Beispiel für uns speziell in unserer Erlaubnis ein Passus, wie viele Hunde insgesamt unsere Pflegestellen haben dürfen, die eigenen eingeschlossen. Da gibt es Vorschriften, dann gibt es natürlich Vorstellungen, die wir haben, also Ansprüche, die wir an eine Pflegestelle gern stellen würden. Prinzipiell ist es so, dass man sich wie bei einer Adoption auch über ein Pflegestellen-Selbstauskunftsformular bei uns bewirbt. Ich finde den Begriff so komisch, aber man meldet sich eben bei uns mit diesen Eckdaten, die da auf diesem Formular abgefragt werden, und entweder man hat sich schon einen Kandidaten ausgesucht, der einem irgendwie ins Auge gesprungen ist, das ist dann eine fixe Pflegestellenanfrage, oder man meldet sich halt allgemein als Pflegestelle. Hier, wir sind XYZ, wir würden einen Pflegeplatz anbieten. Tatsächlich haben wir das selten. Wir haben eher wirklich, dass für einen Hund explizit eine Pflegestelle angeboten wird. Diese Pflegestellen bleiben dann auch nicht generell unsere Pflegestellen, sondern es endet meistens mit der Vermittlung von diesem Hund. Oder es ist Hund auf Anprobe, ich nenne das immer so. Also Pflegestelle mit der Intention,
Option,
dass der Hund vielleicht in die eigene Gruppe ganz gut passt, aber man sich eben so ein bisschen den Weg offen lassen will. Wenn er nicht passt, dann
vermitteln
wir ihn weiter. Und wir prüfen unsere Pflegestellen über Vorbesuche, so wie wir es bei einem Adoptionsablauf auch machen. Entweder, wenn es in unserem Umkreis ist, machen Nina und ich diese Vorbesuche. Oder eben eine sachkundige Vertrauensperson.
Und sachkundig heißt in dem Fall auch wieder den Elfer, den wir auch haben.
Gar nicht so einfach.
Nee, es ist gar nicht so einfach.
Die Krisen unserer Zeit bedingen finanzielle Nöte und existenzielle Ängste. Pandemie, Naturkatastrophen und ein Krieg in Europa stellen vieles auf den Kopf. Das geht auch am Tierschutz nicht spurlos vorbei. Vieles ist nachvollziehbar, wie die nachlassende Spendenbereitschaft. Anderes aber nicht. Während Lockdown und Heimarbeit wurden viele Hunde angeschafft, die nun im normalen Alltag keinen Platz mehr haben und abgegeben werden. Ich habe alle drei Vereine gefragt, wie sich diese Krisen auf ihre Arbeit auswirken.
Von der Vermittlung her hat sich es ganz gravierend verändert. Entweder haben sich die Menschen so verändert oder wir hatten früher nicht solche Anfragen. Die Menschen wollen sofort eine Antwort, sie wollen sofort bedient werden, sie haben überhaupt gar keine Zeit. Das ist das, was uns allen auffällt. Das Zweite ist, sie lesen unsere Texte gar nicht mehr. Wir machen uns so viel Mühe und beschreiben bitte der Hund in keine Etagenwohnung, der Hund bitte nicht als Einzelhund. Und trotzdem bewerben sich dann 4 oder 5 Interessenten für diesen Hund, wohnen in einer Etagenwohnung, haben keinen anderen Hund. Und da denken wir uns dann oftmals, wir könnten uns so viel Zeit sparen, wenn die Menschen sich das wirklich zu Herzen nehmen würden, einen Auskunftsbogen auszufüllen, den Text gut zu lesen und nicht nur alleine vom Bild zu entscheiden. Natürlich, mir gefällt auch ein Hund und das muss auch dabei sein. Ja? Dann springt der Funke über, wenn mir das Tier gefällt. Aber es muss immer noch da sein, dass ich den Text durchlese und mir selber Gedanken mache. Nicht sagen, ich möchte den Hund gern, sondern ich müsste mich andersrum fragen, wird der Hund bei mir glücklich? Was mute ich denn dem Tier zu, wenn es dort steht, es braucht einen Zweithund und jetzt muss er dann alleine sein und dann soll er vielleicht noch 6 Stunden warten, soll nichts kaputt machen, nicht reinpinkeln. Also die Anforderungen haben sich von den Interessenten ins fast Unermessliche hoch angesiedelt, kann ich überhaupt nicht mal richtig nachvollziehen.
Ist die Anzahl der Anfragen aber zurückgegangen oder sind die nur anders geworden?
Ich möchte sagen, bei uns sind sie gleich geblieben. Wir hatten einen Selbstauskunftsbogen, den man nur am Computer ausfüllen konnte. Dann hatten wir gedacht, okay, wir machen es jetzt den Menschen leichter, weil mit dem Handy arbeiten die einfach viel mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns das so machen, dass man am Handy das auch ausfüllen kann. Jetzt haben wir wahnsinnig viele Anfragen und ich möchte sagen, von diesen 10 Anfragen müssen wir 7 so genau bearbeiten, weil ganz, ganz viele Sachen einfach drinne stehen, die nicht mit dem Hund kompatibel sind. Unterm Strich haben wir nicht mehr Vermittlungen als vorher, vielleicht fast sogar ein bisschen weniger. Es ist schwieriger, an Spenden jetzt ranzukommen. Wir haben ideenreiche Köpfe bei uns im Team. Und Gott sei Dank können die das umsetzen. Also wir machen die Auktionen. Wir stellen auch immer ein Tier, was es besonders braucht, vor. Wir wollen es nicht übertreiben. Das ist ganz wichtig. Also wenn ich jeden Tag um Spenden bitten würde, dann könnte man das Wort Tierschutz Spanien wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören. Das möchte ich nicht. Also es soll wirklich noch im Rahmen bleiben. Wir haben ja auch die Möglichkeit, Patentante zu sein oder Namenspatenschaften, wo Menschen dabei sind und sagen, oh, ich möchte gern diesem Hund einen Namen geben. Und er gibt halt dann eine Spende und so summiert sich das dann. Wir sind dankbar drum. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass wir im Spendenüberfluss fließen. Also das kann ich jetzt nicht sagen. Aber wir machen unser Bestes draus und unsere Tiere werden trotzdem in Spanien noch gut versorgt.
Die Spendenbereitschaft ist natürlich wahnsinnig zurückgegangen, was absolut nachvollziehbar ist. Dementsprechend muss man gucken, wo man bleibt. Und man kann eben nicht ganz so große Sprünge machen. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer noch genug Leute, die bereit sind, was zu geben, zu unterstützen. Ich würde einfach sagen, so für uns, unsere Arbeit ist nicht so sehr eingeschränkt dadurch, absolut nicht, weil wir es einfach nicht im ganz großen Stil betreiben.
Das ist ja mal eine gute Nachricht.
Ja, mal gucken. Also wenn das natürlich weitergeht, so ganz ohne Geld können wir auch nicht existieren. Dann muss man einfach ja, das eine oder andere eben zurückfahren, dann muss es eben irgendwo stocken oder eben, ich sag mal so, unsere Tiere in Spanien sind ja überlebensfähig. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie an irgendwas leiden. Also für Futter wird immer Geld da sein. Und unser spanisches Tierheim, dahinter steht auch ein Verein. Und da gibt es halt auch Leute, die unterstützen. Das ist ja nicht nur, dass es von Deutschland kommt. Aber das ist natürlich nicht in dem Umfang, wie es jetzt hier passiert.
Es ist nicht leichter geworden. Also die Spendenbereitschaft ist deutlich gesunken. Deutlich gesunken. Aktuelles Beispiel für unseren Spendentransport nach Polen haben wir einen Aufruf gemacht für Spritgeld, für Geld halt, ne, was man vielleicht ja auch dem Verein vor Ort geben könnte oder halt auch Futter, Medikamente und so weiter. Es kamen an Spendengeldern tatsächlich 125 Euro. Das reicht nicht für eine Spritfüllung. Es kam an Päckchen mit Medikamenten, Futter.
Vier und kleine zwar von Pakete. Menschen, die uns immer was genau. Kleines schicken, egal ob sie es übrig haben oder nicht.
Genau.
Ja. Also liebe Grüße mal da draußen an unsere zuverlässigen Spender. Wir wissen das sehr zu schätzen, wenn es nur ein Blister Medis ist.
That's it.
Also ich denke, dass die Zeiten finanziell einfach auch härter geworden sind für jeden Privatmenschen.
Ist ja auch so.
Ja, total. Ich denke, dass das ein Grund ist. Obwohl ich auch sagen muss, die immer spenden, die schneiden sich trotzdem noch was aus den Rippen. Also irgendwo ist noch Geld da. Aber ich denke, dass das schon der Hauptgrund ist. Lebenshaltungskosten einfach wahnsinnig hochgeschossen sind. Zusätzlich zu Zukunftsängsten. Ich denke, dass das Geld auch eher mal vielleicht auf die hohe Kante oder in das Kopfkissen gelegt wird, statt zu spenden. Was, finde ich, vollkommen in Ordnung ist. Also es ist ein Grund, den ich nachvollziehen kann.
Das ist total legitim, aber es ändert ja nichts an der Tatsache.
Genau.
Seht ihr jetzt an den fehlenden oder zurückgehenden Spendengeldern, dass es schwieriger ist, eure Arbeit zu machen? Oder könnt ihr konkrete Projekte schon nicht mehr umsetzen, weil Spendengelder fehlen? Ihr müsst eure Arbeit deutlich einschränken.
Also für uns war es noch nie leicht. Wir hatten noch nie einen großen Spendenzufluss. Aber ich finde es jetzt noch mal härter. Und Nina und ich stellen viele Projekte, die wir gern machen würden, echt hinten an. Weil es ist halt einfacher, 100 Euro mal noch nach Spanien zu schieben, als 2000 Euro hier zu brauchen. Also das sind ja schon Projekte, die auch viel mehr finanzielle Mittel erfordern.
Julia spricht hier von Projekten, die sie auch bei uns in Deutschland gerne umsetzen würden. Wie zum Beispiel ein Krankenhaus für ihre Ziegen.
Und alles, was wir an Spenden haben, geben wir weiter. Wir bungern ja nichts. Dürfen wir ja auch tatsächlich nicht, aber wir bungern ja auch nicht. Ich finde schon, dass das fehlende Geld uns sehr ausbremst. Und auch Sachspenden, die nötig wären, kommen ja nicht.
Ich habe ja auch immer den Blick natürlich auf die Banken. Ich bin ja dann auch diejenige, die sagen muss, boah, es
geht nicht.
Es geht gerade nicht. Ich würde so gerne, ne? Und dann sehe ich das Konto und denke mir, Julia, es geht nicht.
Der Tierschutz ist stark emotionalisiert. Nicht selten kochen die Gemüter hoch und oft hört man, im Tierschutz brauche man ein dickes Fell. Was erschwert die Tierschutzarbeit so?
Das menschliche Untereinander ist halt immer schwierig. Also man kommt mit Menschen zusammen, die man sich ja nicht ausgesucht hat. Da gibt es dann Menschen, die sagen, Mensch, ich habe Lust zu helfen. Und dann nimmst du das erstmal unheimlich gerne an und sagst, ja toll, dann komm, hilf. So, und dann hat man eine Erwartungshaltung. Und unser Motto ist machen. Nicht viel reden, sondern machen. Und wenn die dann nicht das gleiche Energielevel haben, wie wir es haben, dann ist die Erwartungshaltung einfach enttäuschend oftmals, wo du dann sagst, warum jetzt nicht? Du machst das doch auch. Und ich glaube, so dieses ganze Zwischenmenschliche ist das, was so viel Probleme bereitet.
Was meinst du, woran das hauptsächlich liegt, dass gerade dieses Zwischenmenschliche doch oft im Tierschutz ein Problem ist? Was denkst du, wo das herkommt?
Viele haben eine Profilneurose an der Stelle, die sich einfach unheimlich in den Vordergrund stellen wollen, die einfach sagen wollen, ich mache, ich mache, ich mache. Und man muss sich selbst ganz, ganz weit zurücknehmen. Also ich bin gar nicht der Typ, ich mag mich gar nicht in den Vordergrund stellen. Ich bin oft, gerade was die sozialen Medien angeht, die wir leider nutzen müssen, weil so viele andere Möglichkeiten hast du ja heutzutage nicht, um Sachen bekannt zu machen, um Sachen zu verbreiten, um ein Netzwerk auch zu bilden. Also man wird härter in dem Geschäft. Eigentlich würde ich sagen, ich bin ein ziemlich emotionaler Mensch und ich vertraue Menschen relativ schnell. Die Enttäuschung ist dann aber oftmals so groß und du musst einfach immer ein Stück zurückgehen und du lässt ganz, ganz viele Leute auf diesem Weg auch liegen. Und das muss man verkraften können, wenn man das nicht verkraften kann. Und da gab es viele Abende und Nächte, wo du sagst, eigentlich, du machst das für die Tiere und du gehst an Menschen dabei zugrunde. Das ist irgendwie so völlig gaga.
Einer der wichtigsten Aspekte ist die Bildungsarbeit vor Ort. Und dabei unterstützen auch die Tierschutzvereine aus dem Ausland. Mit Spenden oder sogar, wie der Tierschutz Spanien, mit dem Aufbau eines eigenen Informationszentrums auf dem Tierheimgelände von Galgos del Sur.
Die Vermittlung machen wir natürlich auch, aber das ist für mich eine Herzensangelegenheit, darf aber nicht im Fokus alleine stehen. Also wir müssen schauen, dass wir eine Änderung dahingehend bewirken, dass auch Spanien den Druck vom europäischen Umland spürt. Es gibt viele Organisationen hier in Deutschland, du weißt es selber mit den Galgomärschen. Wir bewegen hier, das war eigentlich zur Scham von den spanischen Partnern, dass wir mehr Menschen auf die Straße gebracht haben als in Spanien. Und wir leiden unter dieser Qual, unter dieser Folter, leiden wir Hundeliebhaber viel, viel mehr als die spanischen Mitmenschen das tun. Aber wir sind auf einem guten Weg und ich bin mir ganz sicher, es ist zwar Millimeterarbeit, aber du darfst nicht nach hinten schauen, was ist jetzt alles wieder schiefgelaufen oder wie ist es wieder rückläufig, sondern da steht der Tropfen, höhlt den Stein.
Hunde vermitteln ist wichtig, aber nicht die Lösung des Problems. Gugu sagt dazu,
das Hundevermitteln, das ist nicht der Kern der Problematik. Ich kann schauen, dass ich den Hunden ein besseres Leben ermögliche. Ja, der Gedanke stimmt, je mehr Hunde ich rette, umso mehr können nachfolgen. Das ist einfach so. Aber wir versuchen eben dahingehend auch mit Galgeros zu sprechen, dass bei denen ein Umdenken stattfindet. Ist leider nicht mehr möglich jetzt.
Warum?
Ja, durch die Gesetzesänderung. Die haben jetzt ziemlich viel Freilauf bekommen. Also vorher war es noch so, dass wir, wenn Missstände aufgezeigt wurden, dann konnten wir mit dem Rechtsanwalt und mit dem Tierrecht gegen diese Menschen angehen. Heute muss ein totes Tier dabei sein. Dann kann ich einen Rechtsanspruch erheben. Also das ist gravierend. Wir haben viele Missstände, wir haben Rehalas, die wir permanent filmen und die Missstände aufzeigen. Aber die ganzen Tierärzte, selbst Tierärzte, ja, muss man dazu sagen, oder die Regierung, die sagen, mach doch nichts. Der Hund hat so ein Dach über dem Kopf und das reicht. Ob das Wasser, ob das Futter das Tier hat, ob das sauber gehalten wird, das interessiert nicht. Heute ist es so, es muss ein totes Tier da mit drinnen liegen und dann kann ich sagen, und jetzt verklage ich ihn. Und auch die Strafen, die wir bisher erwirken konnten, waren ziemlich, ziemlich hoch. Die waren auch teuer. Und das ist jetzt alles nicht mehr so. Also es hat sich jetzt leider wieder ein bisschen nach hinten entwickelt.
Alle Vereine, die Auslandstierschutz betreiben und Spenden nach Spanien schicken, unterstützen damit auch die Bildungsarbeit ihrer Partnerorganisationen. Und das ist der wichtigste Faktor. Ein Umdenken bei der Generation der Jäger zu erreichen, die noch fest in Traditionen verwurzelt sind, ohne sie zu hinterfragen, ist aussichtslos. In den nachfolgenden Generationen liegt die Hoffnung. Galgos del Sur, Fundación Benjamin Mehnert, Galgos del Sol, das Tierheim in Segovia und viele, viele andere spanische Organisationen arbeiten mit Kindern und Jugendlichen, gehen an Schulen und führen Schulklassen durch ihre Tierheime. Sie vermitteln den Kindern den richtigen Umgang mit Hunden und auch anderen Tieren und zeigen ihnen, dass die Hunde fühlende Wesen sind und ein besseres Leben verdienen.
Die gehen in die Schulen, die nehmen die Jugendlichen mit und die machen Infotage im Tierheim, in dem kleinen Tierheim. Da wird schon so viel gemacht, wo ich sage, da stehe ich absolut dahinter. Und darum möchte ich gerne, dass das vorankommt.
Das war der zweite Teil zum Thema Tierschutzverein im Auslandstierschutz. Für die beiden Folgen habe ich mit Julia und Nina von Wegrennen, mit Gugu vom Tierschutz Spanien und mit Kerstin vom TSV Nueva Vida gesprochen. Die Interviews fanden im Juni und Oktober 2023 statt. Die drei Vereine sind im Auslandstierschutz mit Schwerpunkt Spanien aktiv, unterstützen ihre Partnerorganisationen vor Ort und vermitteln hauptsächlich Galgos und Podencos nach Deutschland. Und alle drei Vereine arbeiten ehrenamtlich. Das heißt, in der Freizeit, neben Job und Beruf, neben Privat- und eigenem Familienleben, neben den Herausforderungen des Alltags. Und das, was die vier Frauen erzählt haben, klingt nach einem Vollzeitjob mit mindestens 60 Stunden in der Woche. Die Kommunikation reißt nicht ab. Intern, mit den spanischen Partnerorgas, mit Pflegestellen, Interessenten, Adoptanten, Veterinärämtern, TierärztInnen, Behörden, Medien. 24/7 erreichbar sein. Es ist ein Wahnsinn, den man sich nur stellen kann, wenn man für die Sache lebt. Und wenn man gute MitstreiterInnen hat, Menschen auf gleicher Wellenlänge, mit derselben Verrücktheit und einem dicken Fell. Denn Selbstschutz ist im stark emotionalisierten Tierschutz ein hohes Gut. Ein Verein steht immer im öffentlichen Fokus und es hagelt sofort Kritik, läuft mal was nicht so gut. Hinzu kommt, dass die Krisen unserer Zeit auch Auswirkungen auf den Tierschutz haben. Spendengelder werden weniger, Pflegestellen sind immer schwerer zu finden, Adoptionsanfragen gehen zurück und die Zahl der Rückläufer steigt. Immer mehr Hunde werden aus fadenscheinigen Gründen zurückgegeben. Vielversprechende InteressentInnen sagen zu, um nur wenige Tage später einen Rückzieher zu machen und vieles mehr. Und trotzdem engagieren sich viele Menschen weiter im Tierschutz, gehen an ihre Grenzen und allzu oft auch darüber hinaus. Ihr Antrieb sind die Tiere, die ohne ihre Hilfe verloren wären.
Ja, das Ding ist halt, viele meinen, wir würden, keine Ahnung, 100, 200 Hunde im Jahr vermitteln oder noch mehr. Machen ja auch viele Vereine tatsächlich. Wir haben ja maximal die Erlaubnis für 75 Hunde und da kommen wir noch nicht mal hin, ne? Also wir haben jetzt im ersten Halbjahr vielleicht 5 Hunde vermittelt. Das heißt, da bleiben dann so um die 500, 600 Euro übrig. Wir haben aber ja monatlich laufende Kosten. Das deckt sich eigentlich gar nicht. Darum waren wir auch zwischenzeitlich mal so am Limit, dass eigentlich fast gar nichts mehr ging. Dass wir sogar unsere Spenden, die regelmäßig zum Beispiel zu Mastins gingen für die Pataneros, am Anfang, als die Pataneros frisch kamen, haben wir Rafa 1.000 Euro im Monat geschickt. Das mussten wir immer weiter reduzieren, bis wir irgendwann bei 500, 600 waren. Und das musste ich jetzt im ersten Halbjahr tatsächlich komplett runterschrauben auf 100 Euro, weil nichts mehr ging, ne? Ja, also es bleibt einfach gar nichts hängen momentan.
Vielen Dank Nina, Julia, Gugu und Kerstin für eure unermüdliche Arbeit und die Einblicke, die ihr mir gegeben habt. Links zu den Vereinen stelle ich in die Shownotes. Auf den Seiten findet ihr alle Infos zur Vereinsarbeit und wie ihr diese unterstützen könnt. Schaut mal auf Instagram bei Jaspers Abenteuer vorbei. Dort zeigt meine Frau Anja das wilde Leben unseres Spaniers in Brandenburg und wo er sich sonst so mit uns rumtreibt. Und Podenka Lotta ist auch mit von der Partie. Wenn ihr Jaspers Podcast eingebt, findet ihr die Instagram-Seite zu diesem Podcast. Unter dem Post zu dieser Folge könnt ihr mir gerne einen Kommentar dalassen. Im Profil findet ihr auch eine kleine Fotoreihe angeheftet mit dem Titel A Galgo in the Olive Grove oder Ein Galgo im Olivenhain. Schaut mal rein. Wenn ihr Fragen zu Galgos, zur Situation der Jagdhunde in Spanien oder allgemein zum Podcast habt, schreibt mir eine E-Mail an podcast@triton.de, C-R-I-T-O-N. Alle Links und Quellenangaben findet ihr wie immer in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge. Hasta la próxima!